Herzlich willkommen zu unserem Format Fonds im Fokus. Unser Thema heute: Blick auf die Märkte und eine aktuelle Einschätzung. Die Märkte sind ja der konjunkturellen Erholung, so mein Eindruck, weit vorausgeeilt. Ist das gerechtfertigt und nachhaltig? Diese und weitere Fragen wollen wir nun gleich mit Dr. Franz Wenzel von AXA klären. Dazu begrüße ich Herrn Dr. Wenzel, der uns live aus Paris zugeschaltet ist, ganz herzlich. Sie sind ein ausgewiesener Kapitalmarktexperte und beschäftigen sich seit vielen Jahren mit diversen Strategien. Befragt wird Dr. Franz Wenzel von Stefan Schrödel, Senior Analyst. Er ist seit über 10 Jahren bei Fonds Consult Research und ich darf ihn herzlich im Münchner Studio begrüßen. Hiermit darf ich an Sie beide übergeben. Ich freue mich auf einen angeregten Austausch. Bitte sehr.
Hallo nach Paris. Herr Dr. Wenzel, Herr Schmidt hat es bereits angesprochen, die Märkte scheinen von den Fundamentalwerten entkoppelt. Es fühlt sich eigentlich eher wie ein neuer Bullenmarkt, weniger wie eine Bärenmarket-Rallye an. Welche konjunkturellen Frühindikatoren sehen Sie, die die aktuelle Marktentwicklung unterstützen?
In der Tat, ich kann Herrn Schmidt wirklich nur recht geben. Wir sind mitten in der Rezession, in der tiefsten Rezession nach dem Zweiten Weltkrieg. Also im Moment über Rezession zu diskutieren, ist eigentlich sehr müßig. Wir sind mittendrin. Wir haben das gesehen in der Produktion in Deutschland, die mit -18% eingebrochen ist. Die Exportdaten sind ebenfalls mit -30% gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Also wir stecken mitten in der Rezession. Aber die Märkte haben von all dem fast nichts mehr im Moment zu spüren oder hinterlassen. Die Märkte haben deutlich erholt. In den USA sind wir de facto auf den Allzeithöchstständen. Gleichwohl gehen wir davon aus, dass in der Tat die Konjunktur im dritten Quartal wieder Tritt fassen wird. Woran messen wir das? Ja, wir müssen wirklich sehr weit ausholen und sehr weit in die Zukunft schauen, um hier einige vernünftige Konjunkturindikatoren abgreifen zu können. Die Frachtratenindizes sind erste Vorboten und signalisieren, dass wir in eine Stabilität hineinkommen. Analoges gilt für die Einkaufsmanagerindizes. Also sind es wirklich sehr weit vorausschauende Frühindikatoren und deren zweite Ableitung, also die Beschleunigung von einem tiefen Niveau heraus, die uns doch zuversichtlich scheinen für das dritte Quartal. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind mitten in der tiefsten Rezession nach dem Zweiten Weltkrieg.
Jetzt hatten wir kürzlich die neuen Arbeitsmarktdaten in den USA. Positive Überraschung, sehr kontrovers diskutiert auch. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Eigentlich ein nachlaufender Indikator, die Arbeitsmarktdaten?
Vollkommen richtig. Arbeitsmarktzahlen sind ein nachlaufender Indikator. Und um es einmal mehr in Zahlen zu gießen, die Beschäftigung in den USA ist ja schlicht und ergreifend über die berühmte Klippe gestolpert. Wir haben im März und April mehr als 20 Millionen Arbeitslose hinzubekommen. Das ist wie ein Strich in der Landschaft nach unten. Das kann eigentlich so nicht sein. Da ist mit Sicherheit sehr viel im Prinzip freigestellt worden, prophylaktisch freigestellt worden. Und jetzt ist es vielleicht nicht ganz so schlimm gekommen, wie man geglaubt hatte. Vor dem Hintergrund waren die neuen Arbeitsmarktdaten sehr überraschend. Ich muss noch dazu sagen, diese Arbeitsmarktzahlen sind hochvolatil und werden auch revidiert. Also dieser erste Print, der auf dem Schirm gekommen ist, dem würde ich jetzt noch nicht allzu viel Glauben schenken. Da braucht die Zukunft mit Sicherheit noch Bestätigung über die nächsten 1-2 Monate, um hier wirklich ein positives Signal daraus ableiten zu können.
Zumal ja in den letzten Rezessionen oftmals der US-Konsument war, der den Kahn aus dem Sumpf gezogen hat, oder es war die expansive chinesische Fiskalpolitik, Geldpolitik. Sehen Sie diese beiden Treiber diesmal wieder als die Haupttreiber oder kann vielleicht eventuell sogar Europa diesmal eine wichtigere Rolle spielen?
Also wir denken, es wird auf der gesamten Klaviatur der Fiskalpolitik, der Geldpolitik, der Strukturpolitik gespielt und komplett rund um den Globus. Wir dürfen uns nichts vormachen, diese Pandemie, die schlicht und ergreifend die Konjunktur zum Stillstand oder beinahe zum Stillstand gebracht hat, die kann auch nur global bekämpft werden. China hat ein massives Konjunkturprogramm stimuliert, jetzt auf dem Volkskongress. Die USA hat die Geldpolitik, die Schleusen nach sehr, sehr weit geöffnet. Und auch in Europa ist die Geldpolitik wie auch die Fiskalpolitik am Oeuvre, also am Schalthebel. Diese Konjunktur, um wieder diese Konjunktur in Tritt zu kriegen. Und da wird dann auf aller Klaviatur gespielt. Wir brauchen das. Ansonsten kommt der Motor weiter ins Stottern und die Rezession wird sich weiter hinauszögern.
Es ist ja nur wenige Wochen her, da haben wir über Verhältnisse wie in der großen Depression geredet. Dann kam die massive Geldpolitik vor allem der US-Notenbank, dann die EZB auch nachgezogen und dann die entsprechenden Fiskalprogramme, die Sie angesprochen haben. Würden Sie sagen, das ist eine nahezu perfekte Reaktion der Politik und auch der Notenbanken gewesen auf die Krise? Würden Sie denen eine Note geben eventuell?
Also perfekt würde ich es nicht umschreiben, aber ich würde Ihnen zumindest auf einer Skala nach altem Abitur von eine 2 geben. Für die USA wahrscheinlich eine 1,5, in der Eurozone eine 2,5. Das macht im Schnitt so eine 2, also eine relativ gute Note. Insbesondere einmal mehr, die US-Notenbank hat allen voran gezeigt, wohin der Weg gehen muss in einer solchen Situation. Aber auch die Europäische Notenbank, wie auch die Fiskalpolitik, wie auch das europäische Marshall-Programm signalisieren, dass man hier wirklich in die richtige Richtung und diesmal am selben Strick und in dieselbe Richtung gezogen hat. Also mit anderen Worten, man hat sicherlich das Richtige getan. Vielleicht hätte man etwas schneller reagieren können. Auch das europäische Konjunkturprogramm ist ja nach wie vor noch nicht abgesegnet und es braucht Zeit, bis es implementiert wird. Daher die eher verhaltenere Note hier in der Eurozone. Aber wir können nicht umhin, das waren die richtigen Schritte. Sie waren sicherlich vielleicht ein wenig verzögert, aber wollen hier nicht schlecht reden, in keinster Weise. Das waren die wichtigen Schritte in die richtige Richtung und auch sehr, sehr zügig.
Der Elefant im Raum ist ja dann offensichtlich diese massiven Summen, über die wir da reden. Wir reden jetzt über Billionen mittlerweile, zweistellige Billionenbeträge. Es kommt Angst vor Inflation auf. Wir haben teilweise massiv steigende Goldpreise gesehen. Ist das für Sie ein mittelfristiges Problem oder sehen Sie das einfach Jahr über Jahre hinaus eventuell mal als Problem an?
Letzteres ist mit Sicherheit das Thema. Wir werden in der Kürze oder in der nahen Zukunft sicherlich keine großen inflationären Tendenzen sehen. Dazu ist zu viel Porzellan zerdeppert worden, sprich Arbeitslosenzahlen, die wir ja vorhin schon angesprochen haben. Da muss noch sehr viel Wasser, entweder die Isar oder die Seine hinunterfließen, bis wir mal wieder von Inflation sprechen können. Ich will zurück auf die QI-Programme, also dieses Quantitative Easing, die lockere Geldpolitik vor einigen Jahren in den USA, aber auch in der Eurozone verweisen. Auch da im Nachgang haben wir keine inflationären Tendenzen, keine massiven inflationären Tendenzen gesehen. Also vor diesem Hintergrund die heutige Sorge um Inflation wohl verfrüht. Vielleicht sprechen wir in 2, 3, 4 Jahren mal wieder ein bisschen mehr Inflation.
Die Notenbanken betonen ja immer wieder, dass sie eigentlich kein Limit haben. Sehen Sie irgendwann mal ein Limit, wenn man jetzt sagt, man gibt zum Beispiel jedem US-Amerikaner 500.000 Dollar einfach in die Hand, ja, Helikopter-Money, dann wären wir bei 300 Billionen. Jetzt sind wir aktuell bei 10. Wenn ich jetzt mal die Range vorgebe von 10 bis 300, sehen Sie da irgendwo ein Maximum, an was die Notenbank drucken kann?
Ich würde es differenziert betrachten. In den USA hat sich die Notenbank de facto zu einem unbegrenzten Kaufprogramm verpflichtet. Sie stützt die Liquidität, um die Märkte liquide zu halten, insbesondere die Markenliquidität. Also vor diesem Hintergrund hat die US-Notenbank de facto schon alle Schleusen aufgemacht. In der Eurozone gibt es zwei Probleme an dieser Stelle, die einfach eine normale Grenze determinieren. Das ist zunächst einmal das deutsche Verfassungsgericht, welches mit Sicherheit die EZB befragen wird, um es so zu vorsichtig zu formulieren. Aber viel wichtiger für die Märkte, selbst bei dem massiven PEPP, also dieses berühmte Pandemic Emergency Purchase Program, das Kaufprogramm der EZB mit seinen 1, ungeraden Trillionen. Das sind wichtige Hausnummern, aber es gibt ein natürliches Limit, denn wenn die EZB nicht weiter in den Verruf kommen will der Staatsfinanzierung, dann gibt es natürliche Limits. Sie selbst hat sich ja Limits gesetzt, wie weit sie ausstehende Anleihen respektive Neuemissionen aufkaufen möchte. Das ist ein natürliches Limit. Wir meinen, bis Mitte nächsten Jahres, zweites Quartal nächsten Jahres, kann sie unbegrenzt kaufen, in ihren Limits natürlich. Dann wird es allerdings ein bisschen eng, dann muss sich Frau Lagarde was Neues einfallen lassen.
Sie hatten das Bundesverfassungsgericht angesprochen. Die EZB scheint das geflissentlich ignoriert zu haben. Ein zahnloser Tiger in dem Fall oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Nein, ich denke, das ist kein zahnloser Tiger. Das wird sehr ernst genommen, weil Deutschland und das Verfassungsgericht haben eine ganz, ganz wichtige Stimme. Dem wird sich auch Frau Lagarde nicht öffentlich entgegensetzen. Man wird schon sehr genau hinschauen, was man da tun möchte, was man tun kann. Aber machen wir uns nichts vor. Ohne die Geldpolitik, ohne eine sehr expansive Geldpolitik, kriegen wir den Karren, sprich die Konjunktur, nicht flott. Insofern brauchen wir Geldpolitik, auch wenn man grenzwertig an der Staatsfinanzierung sich bewegt.
Kommen wir zu dem Thema Anlageklassen vielleicht. Welche Anlageklasse sehen Sie die am meisten profitiert von den massiven Geldprogrammen der EZB?
Wir denken, es gibt zwei Anlageklassen, die wirklich zu präferieren sind, à la longue. Zunächst einmal das Thema Credit, Unternehmensanleihen, High Yield. Die Ausweitung der Zinsabstände hat doch durchaus ihr Positives gehabt, auch wenn wir natürlich im März alle Sorgen, Falten auf der Stirn hatten. Das ist die erste Stufe, sozusagen die erste Zündstufe, die von den massiven Kaufprogrammen der Notenbanken profitiert. Aber auch langfristig führt eigentlich kein Weg an Aktien dran vorbei. Ein kleiner Hinweis sei noch gestattet an dieser Stelle. Die Rallye, die Herr Schmidt ja eingangs schon angesprochen hat, die werden wir so nicht als linear fortschreiben können. In der Vergangenheit haben wir immer wieder gesehen, dass sich nach 2, 3, 4 Monaten Kursrallye ein erneuter Durchsetzer dargestellt hat. Sei es die 2000er-Krise und deren Erholung, da gab es Durchsetzer. 2008, 2009, da gab es wieder Durchsetzer. Also wir werden mit Sicherheit eine zweite, aber auch eine dritte Chance sehen, die Aktienpositionen weiter aufzustocken. Im Moment sind wir eher positiv für die Aktienmärkte.
Zumal mit Sicherheit, wenn man die Treiber für die Aktienmarktkurse sucht, wirklich schwer tun. Dann hat man zu einem die Aktienrückkaufprogramme, die die letzten Jahre extrem getrieben haben, die jetzt mehr oder weniger ausfallen. Es fällt einem schwer, sich dynamisches Gewinnwachstum vorzustellen. Die Margen sind eh schon auf Maximum gewesen. Multiple Expansion dann?
Es geht nur im Moment über Multiple Expansion und Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr wieder Konjunkturwachstum haben und dann sozusagen diese Rezession, die wir sehr gerne mit dem Swoosh von Nike vergleichen, weil wir sind durchs Alphabet durchexerziert, L-Rezession oder U- oder V-Rezession. Wir meinen, es ist eher dieser Nike-Swing, dass wir nächstes Jahr wieder Wachstum haben. Also die beiden sind die wichtigsten Themen. Zum anderen gilt hier noch zu sagen, dass in der Tat das Gewinnwachstum seitens der Analysten mit -20% einmal um den Globus herumgeritten, wahrscheinlich noch ein bisschen zu optimistisch sich darstellt. Angesichts einer solchen Rezession gehen wir eher von -30 oder sogar tieferen Zahl aus.
Das Thema Globalisierung kommt ja jetzt wieder auf die Titelseiten, dass es eventuell zurückgeht, Rede wird, dass man wieder mehr ins Inland insourced. Sehen Sie das als einen Trend, der eventuell auch auf das strukturelle langfristige Wachstum drücken könnte?
Das ist in der Tat so. Es gibt mehrere Triebfedern. Einmal die Pandemie, die wir hatten, die verdeutlicht hat, dass bestimmte Industriezweige einfach hier im Ländle bleiben müssen. Machen wir uns nichts vor. Insofern wird das Rad ein Stück zurückgedreht, der Welthandel. Das wird weniger Dynamik bedingen. Zum Zweiten ist natürlich USA und China sind im Spannungsfeld. Wir sind mitten in der heißen Phase der Wahl in den USA, da wird das ein oder andere Wortgefecht ausgefochten werden. Und vor dem Hintergrund bleibt das Thema Welthandel mit Sicherheit ganz oben in der Presse und ein wichtiges Thema, leider an dieser Stelle mit weniger Dynamik, als wir das bisher hatten.
Und Prognosen bezüglich gerade der Außenhandelspolitik von Präsident Trump erübrigen sich wahrscheinlich mittlerweile, oder?
Vollkommen. Ich denke, wir können heute nur noch sagen, das ist alles politisch getrieben und je nachdem, wie sich gerade die Situation darstellt, feuert man mal eine Breitseite Richtung Europa oder Richtung Mexiko oder Richtung China. Da kann man da wirklich keinerlei Prognose darauf abgeben im Moment. Leider.
Sie hatten die Wahl angesprochen. Man sollte zumindest eine 50% Wahrscheinlichkeit, denke ich, den Demokraten zugestehen, dass der Biden die Wahl gewinnen wird. Er wirbt ja schon auch mit höheren Steuern. Das wird sicher auf die Unternehmensmargen drücken. Der Markt scheint aber dieses Szenario, das man jetzt zumindest mit 50%, wie gesagt, einpreisen sollte, zu ignorieren bisher. Ist zumindest mein Eindruck.
Da bin ich voll und ganz bei Ihnen, dass der Markt nun überhaupt nicht antizipiert oder es sieht der Markt im Moment wirklich nicht in dieser Schärfe. Und Sie haben richtigerweise dargestellt, es werden Steuererhöhungen unter Biden ja, unvermeidbar sein. Das wird die Top-Verdiener sein, das werden die Unternehmer sein. Im Prinzip dort, wo das Geld auch wirklich verdient wird und gerade wo auch Investitionen und innovative Investitionen finanziert werden, das wird mit Sicherheit, das würde, wenn es denn Herr Biden werden würde, die Märkte erstmal belasten.
Sie hatten gerade die Pandemie angesprochen. Ich glaube, wenn wir vor 8 Wochen miteinander geredet hätten, hätten wir sicher die ersten 10 Minuten oder noch länger nur über die Pandemie gesprochen. Ich habe letztens einen recht schönen Vergleich gelesen. Es war ein Unknown Unknown, ja, wie der Paulson mal gesagt hat. Und das hat sich jetzt materialisiert. Die Leute sind damit vertrauter. Der erste Schreck ist weg und es scheint eindeutig in den Hintergrund gerückt zu sein, oder? Gerechtfertigt?
Gerechtfertigt glauben wir nein. Man kann heute wirklich in keinster Weise sagen, die Pandemie ist letztendlich Historie. Im Gegenteil, die WHO hat es ja auch mit manifestiert. Die Zuwachsraten, also die täglichen neuen Infektionsraten, sinken weltweit leider noch nicht. Hier in Europa, Gott sei Dank, ja, da sind wir wohl durch das Gröbste durch. Auch selbst hier in Frankreich machen wir wieder die Straßen auf und können raus, können uns bewegen, was ja lange Zeit nicht der Fall gewesen ist, im Umkreis von 1 Kilometer. Aber das bleibt ein Thema, das wird uns noch eine Weile beherrschen, bis wir einen Impfstoff haben und dann können wir wieder zuversichtlicher sein. Bis dahin müssen wir mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit das Thema Covid-19 immer im Auge behalten.
Herr Dr. Wenzel, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir sogar einen negativen Ölpreis gesehen. Eine unheimliche Rallye. Wir sind auf 40 Dollar mittlerweile wieder dran. Ist es für Sie so auch ein langfristiges Gleichgewicht, wo man sagt, mit diesem Preis kann man auch arbeiten können, Nachfrage wie Anbieter gut leben?
Das wird sich zeigen, muss man ganz ehrlich sagen. Ölpreis ist de facto ein Swing-Faktor, der von Angebot und Nachfrage, sprich von Saudi-Arabien und von den USA determiniert wird. 40 Dollar, damit können die amerikanischen Lieferer nicht leben. Wir aus Saudi-Arabien können auch eine ganze Weile damit gut leben. Andere Produzenten werden es nicht schaffen. Sollten wir noch eine ganze Weile auf diesem Niveau bleiben, wird es weitere Kapazitätsreduktionen und letztendlich auch Entlassungen geben. Ein großer Ölproduzent hat es ja auch gerade vor kurzem schon manifestiert gehabt und gesagt, vor dem Hintergrund wird sich diese gesamte Branche einer weiteren strukturellen Anpassung unterwerfen müssen. Gleichwohl sind heute über alle Rohstoffe hinweg, Gold mal ausgenommen, also die Industrierohstoffe und Öl, auf Niveaus, die wir eigentlich für relativ attraktiv erachten. Und wir haben auch vor kurzem, sprich vor einer Woche, Rohstoffe langsam wieder ins Portfolio mit reingenommen. Einfach um zu sagen, diese berühmten Value-Aktien, die waren dermaßen ausgebombt, verzeihen Sie mir den sprachlichen Lapsus, waren dermaßen ja, letztendlich im Ausverkauf, dass wir gesagt haben, da kann man langsam mal wieder was tun. Denn wenn wir für 2021 eine konjunkturelle Erholung haben, das wird eine rein primär technische Erholung sein, die wir kriegen. Dann sind Value-Aktien, dazu gehören dann auch Rohstoffe, durchaus wieder attraktiver.
Die Unsicherheiten werden uns also noch eine Weile begleiten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Wenzel.
Herzlichen Dank für die angeregte Diskussion. Bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen allen gute Kurse. Bis bald. Dankeschön.
Herr Dr. Wenzel, ich darf an Sie übergeben. Sie geben uns jetzt noch kurz ein Update, wie Sie ganz aktuell die Situation einschätzen.
Gerne. Vielen herzlichen Dank, Herr Schmidt. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie wir die Welt sehen. Wir gehen davon aus, dass 2021 die Konjunktur wieder Tritt fassen wird, wahrscheinlich schon im zweiten Halbjahr diesen Jahres. Gleichwohl wird die Rezession aber mit Sicherheit zu einem scharfen Gewinneinbruch führen. Hinzu kommt, dass die niedrigen Zinsen, die Korrelation der Märkte verwerfen. Das heißt, die Diversifikation wird zunehmend schwieriger mit Fixed Income und damit die gesamte Allokation eine echte Herausforderung. Vor diesem Hintergrund sind wir davon überzeugt, einmal mehr, dass ein aktives Management ein wichtiges Thema ist, ein zentrales Thema. Und dazu gehört auch, wie wir meinen, eine vernünftige, eine profunde Faktoranalyse, welches denn die Triebfedern für die künftige Wertentwicklung sind. Wir haben 4 davon identifiziert, aber da möchte ich eigentlich an dieser Stelle gerne das Wort an meinen Kollegen Benno Kriefs weitergeben, der uns hier durch, wie wir meinen, eine recht interessante Lösung für Sie als Investoren durchführen wird. Benno, ich glaube, jetzt bist du gefragt. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich darf mich Ihnen noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Benno Kriefs. Ich bin junge 36 Jahre alt und junger und stolzer Familienvater und bei der AXA Investment Managers als Vertriebsdirektor in ganz Deutschland unterwegs. Und gern darf ich Ihnen nun das Thema Investieren mit nachhaltigen Faktoren näher bringen. Und zwar Faktor Investing klingt vielleicht zunächst nach Science Fiction, ist aber wissenschaftlich letzten Endes in der Finanzindustrie nichts Neues. Seit Jahrzehnten suchen ja Anleger nach Unternehmensmerkmalen, die identifizierbare und anhaltende Renditemuster aufweisen. Und die Forschung hat ja hunderte verschiedene Faktoren identifiziert, wobei wir die meisten letzten Endes in diese 4 Gruppierungen einteilen können, die Sie hier sehen. Und das sind Momentum, Qualität, geringe Volatilität und der Value-Faktor. Doch die Frage ist ja immer wieder, warum tauchen gerade diese 4 Faktoren in der Wissenschaft und in der Theorie auf? Nun, die Antwort ist, dass die Erwartung für die künftigen Erträge ja letzten Endes an den Fundamentaldaten eines Unternehmens geknüpft sind. Und diese können den Wert eines Unternehmens steigern. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Die Fundamentaldaten sind ja grundsätzliche Informationen über die realen Produktionsmöglichkeiten und auch über den Vermögensstatus eines Unternehmens. Und damit, liebe Zuhörer, und damit die Grundlage eines jeden Investors, der an dem echten Wert eines Unternehmens interessiert ist und damit auch langfristig und nachhaltige Erträge generieren möchte. Und diese Erträge, diese Faktorerträge, die Sie hier in der Grafik sehen, die unterscheiden sich natürlich und die bewegen sich in jedem Konjunkturzyklus unterschiedlich. Wir haben Ihnen das mal in der nächsten Folie mal aufgezeigt. Da sehen Sie in der Historie die Faktoren jetzt in über 21 Jahren von 1998 bis 2019 dargestellt. Und im ersten Augenblick, wenn Sie sich das Ertrags- und Risikoprofil hier anschauen, lässt man sich womöglich von der Rendite blenden, die ja scheinbar bei Value und Momentum am höchsten erscheinen. Doch immer dann, wenn wir uns mal das Portfolio näher anschauen, dann gibt es da natürlich auch Nebenwirkungen, die jeder einzelne Faktor in sich trägt. Und diese Nebenwirkungen haben ja nicht nur jetzt zuletzt die aktuelle Krise, sondern ja auch schon mal den Dip Ende 2018 gezeigt. Und die anderen Krisen, die kennen Sie, meine Damen und Herren, deutlich besser als ich. Wir glauben aber, wenn man clever die Faktoren kombiniert, die nachweislich und auch nachhaltig zu einer höheren Rendite und weniger Volatilität führen, das sehen Sie hier an der Stelle, dann schauen wir uns letzten Endes mit Hilfe der Qualität und der geringen Volatilität. Und das macht unsere Strategie, diese Sustainable Equity Strategie aus. Da schauen wir letzten Endes auf, ich nenne es mal, auf die Zutaten der Unternehmen, die für ein nachhaltiges Gewinnwachstum und eine geringe Volatilität sorgen. Und unser wichtigster Faktor hierbei ist Qualität. Das heißt, wir machen die qualitativ hochwertigen Unternehmen ausfindig, die sich durch eine kontinuierliche Rentabilität und ein stabiles Gewinnwachstum auszeichnen. Das an der Stelle. Und ob wir die angestrebten Ziele, das heißt gegenüber dem MSCI, sprich der ja ein Titelvolumen hat von um die 1600 Titel global gestreut. Ob wir diese angestrebten Ziele erreichen mit unserer Strategie, das zeige ich Ihnen gleich noch im Praxistest. Bevor ich Ihnen jetzt aber das Thema Factor Investing noch weiter in Folien erläutere, darf ich Ihnen an dieser Stelle gerne unser Visualisierungstool aufzeigen, das nämlich interaktiv ist. Jetzt springe ich dazu mal auf unsere Webseite. Ich hoffe, Sie sehen das alles auch an dem Bildschirm, meine Damen und Herren. Den Link finden Sie auch in der Teilnehmerpräsentation. Die ist frei verfügbar. Diese kommt auch erfahrungsgemäß bei den Kunden und auch im Beratungsgespräch immer sehr gut an. Und dieses würde ich gerne mit Ihnen kurz mal durchgehen. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, sind diese Blasen, möchte ich das mal nennen, diese Bubbles, sind letzten Endes all die Unternehmen, die Sie in dem globalen MSCI finden. Und die Größe dieser Blasen ist nichts anderes als die Größe der nach Marktkapitalisierung. Das heißt, höhere Unternehmen, größere Unternehmen sind entsprechend größer dargestellt und kleinere Unternehmen kleiner. Wenn wir, und da sind wir auch schon bei dem Punkt, wo man ja sagt, ein vielleicht vermeintlicher Nachteil der größeren Indizes sind ja die Übergewichtung von gewissen Titeln. Was wir tun, und wir haben letzten Endes drei Schritte in unserer Factor-Investing-Strategie, wie wir das Thema umsetzen. Im ersten Schritt gewichten wir alle Titel erst einmal neu. Das heißt, große Unternehmen gewichten wir ein wenig unter, sodass wir dadurch schon mal eine gewisse Diversifikation im gesamten Portfolio verbessern. Das heißt immer noch, dass große Unternehmen auch im Portfolio etwas höher gewichtet sind, aber längst nicht so groß wie im MSCI World. Schauen wir uns mal die Faktoren an. Ich habe davon gesprochen, dass wir uns die Aktien vornehmen wollen, die eine geringe Volatilität und eine höhere Qualität darstellen. Das heißt, meine Damen und Herren, wir wollen letzten Endes in dieser Bandbreite, die Sie hier sehen, wollen wir die Unternehmen haben, die weniger Kursschwankungen haben. Und um Ihnen vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, ich hoffe, Sie können das sehen. Sie haben hier die Möglichkeit, jedmögliches Unternehmen zu suchen. Ich gehe jetzt mal auf ein Beispiel ein, und zwar Volkswagen. Jetzt müssten Sie, verzeihen Sie mir bitte, weil ich eine Rot-Grün-Schwäche habe, müsste irgendwo ein roter Punkt aufgezeigt sein. Und zwar, das ist einmal Chevron, aber ich habe mir sagen lassen im Vorfeld von meinem Kollegen, diese Bubble hier, das ist das Unternehmen dargestellt von Volkswagen. Das heißt, das Unternehmen taugt, wenn wir uns die Volatilitätskriterien anschauen, würde Volkswagen nicht im Portfolio auftauchen. Wenn wir uns anschauen, vor dem Hintergrund stabiles Gewinnwachstum, sprich den Faktor Qualität, würde auch da das Unternehmen Volkswagen nicht in unserem Portfolio auftauchen. Das heißt, um das nochmal klar darzustellen, das kann ich noch erkennen, Sie haben links oben die Unternehmen, die von der hochwertige Unternehmen mit weniger Schwankungen und sprich stabilen Gewinnwachstum haben. Und letzten Endes, was wir nicht haben wollen, ist der Quadrant rechts unten. Das heißt, die hochschwanken, hochanfällig sind und letzten Endes auch wenig stabile Gewinne aufweisen. Wenn wir uns jetzt im dritten Schritt, und Sie haben es gesehen, wenn wir uns dann das Thema anschauen, wie wir die risikobereinigten Renditen suchen, haben Sie ja auch gesehen, dass Volkswagen zum Beispiel noch kleiner wird. Und der dritte Schritt, und jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit zum Ausdruck. Wenn wir uns die ESG-Faktoren anschauen, die wir bei uns im Unternehmen über alle Investment- und Publikumsfonds implementiert haben, wenn wir uns die anschauen, dann wird das Portfolio noch mal kleiner. Und da sehen Sie auch, dass zum Beispiel Volkswagen überhaupt gar nicht mehr berücksichtigt wird. Das heißt, vor diesem ganzen Prozess, wenn wir ursächlich uns das Portfolio anschauen von fast 1600 Titeln im MSCI, bekommen wir im Ergebnis ein Portfolio von momentan knapp um die 420 Einzeltitel. Und das, meine Damen und Herren, ist unser Ansatz, wie wir Factor Investing in dieser Strategie umsetzen. Und ich darf an dieser Stelle noch einmal umswitchen, um zu zeigen, was bringt denn das alles? Sprich, wir schauen uns doch mal den Praxistest an. Und meine Damen und Herren, die letzten 2 und vor allem 3 Jahre waren doch für diesen Konjunkturzyklus sehr, sehr gut geeignet, um zu schauen, konnte die Strategie letzten Endes überzeugen. Wenn wir nochmal zurückgehen, wir haben hier mal dargestellt, die Phase, vielleicht erinnern Sie sich an das letzte Quartal 2018 und ja auch dann wieder den großen Aufschwung in 2019. Wenn wir mit dieser globalen Aktienstrategie, war es möglich, dass wir weniger nach unten fallen, das waren in dem letzten Quartal 2018 etwa 66%. Und wenn wir nach oben hin mit knapp 90% nach oben laufen, dadurch generieren wir das Alpha. Das sehen Sie hier in dieser grünen, gelblichen Farbe dargestellt. Wenn wir uns die gesamte Strategie anschauen, auch das ist ja wichtig zu schauen, und das war ja eines unserer Ziele, haben wir es geschafft, durchschnittlich die Abwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten mit knapp 80% nur mitzumachen. Und durch die Aufwärtsbewegung, immer dann, wenn die Märkte nach oben rennen, sind wir mit durchschnittlich 90% dabei. Was wir hier dargestellt haben, auch diese Grafik finden Sie auch in Ihrer Teilnehmerpräsentation. Da sehen Sie einmal auch die Top-Werte dargestellt, rechts unten. Und auch da ist es so, dass wir vor allem schon im März und auch im April durchaus im Vergleich zu den letzten Jahren, insbesondere auch zu 2017, 2018, jetzt wieder mehr Technologie-Werte im Portfolio haben, allerdings deutlich geringer gewichtet als der MSCI. Und das Thema Nachhaltigkeit ist uns insofern wichtig, auch das ist ja eine Frage, erreichen wir durch die Einbeziehung dieser Faktoren auch eine bessere Rendite. Wenn wir uns dann anschauen, wie wir die einzelnen Unternehmen bewerten können, sehen Sie zum Beispiel hier, dass wir die Unternehmen, wir machen das mit Hilfe eines Scoring-Modells, das heißt, dass wir die Unternehmen, die auch das Thema Nachhaltigkeit in ihrem gesamten Unternehmensprozess implementiert haben, das sind für uns Vorzeigeunternehmen. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen gesagt, schaffen wir es, diesen Praxistest auch nachweislich zu erfüllen. Was Sie hier sehen, ist, dass wir es geschafft haben, mit dieser globalen Aktienstrategie nachweislich gegenüber dem MSCI, und sprich dem marktkapitalisierenden Index, eine Outperformance von über 12% seit der Auflage in 2013 erzielt haben und auch nachweislich eine geringere Schwankung gegenüber dem Index. Damit haben wir es zumindest auch geschafft, den einen oder anderen Award zu bekommen. Das freut uns natürlich, aber letzten Endes geht es uns darum, und das sehen Sie auch in der kumulierten Netto-Performance, dass wir vor allem immer über den mittelfristigen Horizont und jetzt auch sogar kürzlich in diesem Jahr immer eine Outperformance aufweisen konnten, was genau das Ziel dieser Strategie war. Und wenn wir uns nochmal anschauen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit messen, dann habe ich Ihnen hier mal eine Grafik mitgebracht, die das Ganze greifbarer zeigen soll. Und zwar, wenn wir uns anschauen, diesen ESG-Score, das lässt sich alles mit Daten natürlich belegen, dann sehen wir auch da einen deutlich höheren ESG-Score als die Benchmark. Und wenn wir uns mal anschauen, die CO2-Bilanz, auch das ist ja ein wichtiger Aspekt in der heutigen Welt, dann können Sie sich vorstellen, wenn wir uns diese Daten anschauen, dann schaffen wir es auf Basis, sprich der Umsätze, die Unternehmen machen und worin sie in ihrem Produktionsbereich unterwegs sind, haben wir eine deutlich niedrige CO2-Bilanz, die in etwa 400.000 Kilometer eingespartes CO2 anhand eines durchschnittlichen PKWs ausmacht. Und auch anhand der Wasserintensität sehen Sie, dass diese Ersparnis im Schnitt etwa 7 Olympiabecken ausmachen. Ich glaube, das lässt sich eher greifbar wahrnehmen als die Zahlen. Und um das Ganze nicht weiter oder künstlich in die Länge zu ziehen, ich habe Ihnen hier, meine Damen und Herren, nochmal kurz zusammengefasst, was Sie mit dieser Strategie letzten Endes erzielen können und was wir bisher erreicht haben. Sie finden nachweislich ein global diversifiziertes Aktienportfolio vor, das quartalsweise immer rebalanced wird. Wir haben es dadurch geschafft, die höchste 5-Jahres-Rendite und immerhin das beste Sharpe-Ratio im Morningstar-Vergleich mit dieser Strategie zu erreichen. Die Strategie gibt es jetzt seit 2013. Wie gesagt, wir haben jetzt so um die 420 Titel drin. Das Fondsvolumen hat sich auch in der Corona-Krise bislang auch wieder erholt und auch deutlich zugenommen aufgrund der neuen Gelder, was uns sehr freut. Und ein Punkt, und ich weiß, das interessiert die Teilnehmer immer, ist durchaus nochmal die Kostennote der Strategie. Und Sie sehen hier, meine Damen und Herren, dass wir es schaffen, für die verschiedenen Anlegerkreise ein sehr, sehr attraktives Pricing zu erzielen. Die Daten finden Sie auch nochmal in Ihrer Teilnehmerpräsentation. Und mit diesen Auszeichnungen, mit diesem Ergebnis darf ich erstmal für meinen Part schließen. Vielen Dank.
Herr Kriefs, erstmal von meiner Seite herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich fand insbesondere die Beispiele auf der Seite 22 für die ESG-Kriterien sehr beeindruckend. Das ist ein eindeutiges und klares Plädoyer dafür. Eine Frage kommt hier gleich rein. Wird die Strategie vollkommen automatisiert umgesetzt oder spielt ein Mensch, ein Portfolio-Manager dort noch eine Rolle und wenn ja, in welcher Funktion? Begriffs, bitte.
Ja, okay. Es ist grundsätzlich ein quantitativer Ansatz, aber letzten Endes dürfen Sie sich so vorstellen, dass Sie auch in kein Flugzeug steigen würden ohne einen Piloten. Das heißt, auch die Flugzeuge von heute fliegen ja zumal eher zu 80% automatisiert. Das ist bei uns nicht anders. Wir haben einen quantitativen Ansatz dahinter. Aber letzten Endes haben wir auch immer den Portfolio-Manager, der eingreift dann, wenn es nötig ist. Und das gab es auch in der Historie schon. Also letzten Endes spielen bei uns nach wie vor der aktive Ansatz durch den Portfolio-Manager eine wichtige Rolle.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Hier schließt sich eine weitere sehr interessante Frage an. Führt denn dieser Ansatz nicht zu einem systematischen Untergewichtung der Fangs und damit natürlich der besten Aktien der letzten Dekade? Das ist sozusagen Teil 1 dieser Frage und spielen dann generell Nebenwerte eine größere Rolle? Wie ist dort die Situation?
Vielleicht, Franz, magst du auf den ersten Teil antworten, oder?
Gerne. Ich hoffe, Herr Schmidt, man kann mich hören.
Sehr gut, danke.
Fantastisch. In der Tat sind die großkapitalisierten Werte leicht untergewichtet. Aber wie Herr Griffs ja auch gerade gesagt hatte, sie sind nicht komplett vom Bildschirm verschwunden. Aber es ist auch ein ganz bewusster Ansatz, um eine höhere Diversifizierung ins Portfolio mitzubringen. Um auf Ihre Frage zu antworten, in der Tat, die Fangaktien sind heute eher untergewichtet. Aber ich möchte hier ein Stück in die Historie gehen. Wir kennen alle noch einen finnischen Telefonhersteller, der fing mit No an und hörte mit Kia auf. Der war mal ganz top in allen Börsenindizes vertreten, in allen Portfolios, ist heute nicht mehr ganz so top. Ich will damit sagen, dass auch die Fangaktien, die Sie angesprochen haben, wahrscheinlich kein ewiges Leben haben werden. Das war die erste Aussage. Zum Zweiten ist natürlich die Produktivität in solchen Unternehmen immer wieder herausgefordert. Die Unternehmen müssen sich de facto jedes Jahr neu erfinden. Vor dem Hintergrund setzt Rosenberg jetzt hier insbesondere auf kleinere und mittelgroße Unternehmen, die eine höhere Gewinndynamik aufweisen und vor dem Hintergrund tendenziell eine Outperformance in diesem Portfolio erzielen können. Und last but not least sei gesagt, dieser Fonds ist kein Nasdaq-Fonds, sondern es ist ein breit diversifizierter Fonds, der sich entsprechend aufstellt und, wie gesagt, über kleine und mittelfristige Unternehmen versucht, die Outperformance zu generieren. Damit würde ich zurück an dich, Benno, geben.
Danke. Wie ich bereits auch gesagt, vielleicht das nur ergänzend, dass im Vergleich zu 2018 und 2017 durchaus auch zum Beispiel, wie das Facebook jetzt aktuell im Portfolio ist. Das gab es 2018 nicht, weil es dort sogar eine Volatilitätswarnung seitens unseres Systems gegeben hat. Dennoch sind zum Beispiel das Unternehmen deutlich geringer gewichtet, als es im MSCI ist. Aber definitiv kann ich sagen, dass aufgrund der aktuellen Zeit, quasi wie im Nachkaufprozess, jetzt der ein oder andere Technologiewert wieder im Portfolio ist. Aber per se müssen die Voraussetzungen zu den Faktoren geringe Volatilität und Qualität, die müssen weiterhin bestehen bleiben. Damit würde ich enden, Herr Schmidt.
Danke sehr für Ihre Ausführungen. Da schließt sich jetzt gleich noch eine dritte Frage an, wobei aus meiner Sicht ein Teil schon beantwortet ist. Teil 1 der Frage ist, welche Portfoliocharakteristik ergibt sich dadurch? Das haben Sie ja erklärt, dass Sie eben auch stark kleine und mittlere Unternehmen entsprechend gewichten. Und der zweite Teil der Frage ist aber noch interessant. Führt das dann eben dazu bezüglich der Bewertung, welche Bewertung ist gegeben und Profitabilität und Verschuldung dieser Unternehmer relativ gesehen zum Markt?
Benno, übernimmst du?
Ja.
Pardon, danke.
Genau. Ich hab ihn hier mal das Ergebnis auch mitgebracht. Also was das Thema angeht, auch der Profitabilität und sprich die Merkmale, woran man ja auch fundamental technisch gesehen festmacht, investiert man in Unternehmen oder nicht, sprich wodurch wir auch eine höhere Rendite erzielen wollen als der breite Index. Das schaffen wir letzten Endes in allen Kennzahlen, die wir Ihnen hier mal aufgeführt haben. Und das sehen Sie anhand der Vergleichsweise, dass die Dividendenrendite ist, ob es die klassischen analytischen Kennzahlen sind, aber auch das Verschuldungsszenario. Also auch da liegen wir immer deutlich unter den der Benchmark, was letzten Endes genau dazu führt, wenn wir profitablere Unternehmen in dem Portfolio haben, die solide Bilanzen und auch so solide Cashflows erzielen, führt das zu einer nachhaltigeren und stetigeren Rendite gegenüber der Benchmark.
Herr Griefs, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Dann will ich noch eine letzte Frage anschließen. Geht jetzt Richtung Compliance, aber ist natürlich auch ein Thema der Governance und damit ESG-Kriterium. Wie steht AXA zum Thema Engagement? Also sprich, übt AXA aktiv sein Stimmrecht aus?
Franz, hier würde ich, ja, vielleicht kann uns hier mein Kollege Franz erstmal das ein oder andere ausführen.
Ich hole mal ein Stück hinaus in der Historie. AXA Investment Managers hat seit 1997, 98 das Thema ESG ganz oben auf der Fahne stehen. Und ich denke, wir beanspruchen hier zu Recht den Terminus, dass wir zu einem der Pioniere in diesem Umfeld gehören, wenn nicht der Pionier waren. Natürlich haben andere mittlerweile auch aufgeholt und das freut uns, weil das letztendlich die Wahrnehmung in der Breite der Investoren sowohl im Wholesale, aber auch im institutionellen Bereich durchaus begünstigt. Und in dem Zusammenhang ist in der Tat Stimmrechtsausübung ein zentrales Thema. Wir haben 2, 3 Personen, die sich hauptsächlich und fast ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Die sind im Team vom ESG-Team ansässig und haben recht stattliche Hausnummern, was die Stimmrechte angeht und wie viele Hauptversammlungen wir besucht haben. Ich denke, Benno, an der Stelle kannst du die Hausnummern mit ins Spiel bringen. Benno?
Jetzt müsste mein Telefon auch wieder hören.
Ja, jetzt kann man dich wieder hören.
Genau. Vielleicht um das eine oder andere mal zu zeigen. Also wenn wir uns anschauen, dass wir allein in diesem Jahr fast 99 Treffen mit den Unternehmen hatten, die wir auch physisch beziehungsweise über die heutigen digitalen Medien getroffen haben. dann ist es so, dass wir nachweislich natürlich gerade auch bei den Hauptversammlungen nicht nur blind Ja sagen gegen die Vorschläge, die von dem Management kommen, sondern uns auch klar abgrenzen und positionieren, mit welchen Dingen wir nicht einverstanden sind. Diese Zahlen, meine Damen und Herren, ich glaube, das wäre ein separates Webinar wert, wie wir damit umgehen. Aber letzten Endes dürfen Sie hier wissen, dass wir das Thema so ernst nehmen, dass der Dialog gerade mit den Unternehmen und so wichtig ist, dass wir sie nicht nur unterstützen und ermutigen, dass sie mehr im Bereich Nachhaltigkeit tun, sondern wir unterstützen und begleiten auch die Unternehmen, die, ich will mal sagen, auf dem Weg dahin sind, sich noch grüner aufzustellen. Das ist für uns ein ganz wesentlicher Prozess, um hier aktiv mit den Unternehmen Seite an Seite in die Zukunft zu gehen. Danke von mir.
Gut. Dann darf ich mich herzlich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Dr. Wenzel, nach Paris und bei Ihnen, Herr Kriefs, nach Frankfurt für Ihre Ausführungen bedanken. Bei den Teilnehmern möchte ich mich natürlich auch herzlich bedanken. Ich darf Sie noch mal kurz darauf hinweisen, Sie finden alles, also sprich das Video, dann den Podcast, den wir auch heute über die gesamte Session erstellen werden, dann die mediale Begleitung und die Präsentation im Partnercenter von AXA auf www.fundresearch.de. Und zu guter Letzt, morgen um 11 Uhr geht es weiter mit Walter Liebe von Pictet. Ich denke, den kennen viele von Ihnen. Sein Thema, saubere Energien, Wendepunkt zu einer neuen Energiewelt. Und nächste Woche sind wir auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils um 11 Uhr mit M&G, Comchest und UBS an der Reihe. Also, wer sich noch nicht angemeldet hat, können Sie gerne nachholen. Ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit, die interessanten Fragen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören.